Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Morgen vor 300 Jahren wurde ein Superstar unter den Philosophen geboren, Immanuel Kant. Der kam am 22. April 1724 zur Welt und prägte bekanntlich die Aufklärung zentral. Und ja, im Grunde prägt er das Nachdenken bis heute. Wir würdigen Immanuel Kant und dann noch einmal ganz besonders seine Schrift zum ewigen Frieden aus traurigem Anlass. Wir reden schließlich seit einiger Zeit öffentlich darüber, uns wieder kriegstauglich zu machen. Und nach Kant noch ein zweites großes Thema. Wir sprechen über die Bewertungskultur im Netz. Also, großes Datum. Morgen vor 300 Jahren wurde Immanuel Kant in Königsberg geboren, dem heutigen Kaliningrad. Kants zentraler Begriff ist die Vernunft und von seiner Ethik wird bis heute vor allem ein Satz immer wieder zitiert, der kategorische Imperativ.
Ja, also eigentlich schon, sagt mir schon ein bisschen was, aber jetzt ist es schon tatsächlich jetzt gerade spontan nicht so gut, ja.
Ich hab's gehört im Deutschunterricht.
Dass man nur das machen soll, anderen gegenüber, was man selber auch so haben möchte.
Und ja, das ist tatsächlich mein Lebensmotto, was ich auch meinen Kindern versucht habe mitzugeben, dass man sich halt einfach anderen gegenüber so verhält, wie man sich für sich selber auch wünscht.
Der kategorische Imperativ sagt, dass du so leben sollst, dass dein Handeln jederzeit als allgemeingültiger Grundsatz gelten soll, kann, muss.
Der kategorische Imperativ, gar nicht so einfach zu merken, der Satz, wie Immanuel Kant uns in unserem Alltag womöglich auch heute noch weiterhelfen kann, mit seiner Philosophie und Ethik. Darüber hat Irene Essmann mit der Philosophin und Kant-Expertin Sandra Joost nachgedacht.
Immanuel Kant hat selbst nach eisernen Regeln gelebt. Jeden Tag um 5 Uhr früh ist der Hochschullehrer aufgestanden, der weitere Tagesablauf exakt durchgeplant. Er sei ein Genie der Pedanterie gewesen, heißt es über Kant. Fast 300 Hallo. Jahre nach dem Geburtstag des großen Philosophen bin ich mit der Kant-Kennerin Sandra Joost verabredet und wäre beinahe zu spät gekommen, ausgerechnet bei einem Interview zu Kant.
Ja, also alles, was wir von ihm wissen aus der Biografie, lässt natürlich darauf zurückschließen, dass er sehr zuverlässig war und natürlich auch pünktlich. Aber ich glaube, andererseits hätte er bei guten Gründen auch großes Verständnis.
Woher rührt es dann, dieses Verständnis, das er gehabt hätte womöglich?
Na, ich denke, er war einfach zu viel in Kontakt mit Personen, als dass er nicht genau wissen würde, was einem im Leben alles dazwischen kommen kann.
Wir haben uns auf einen Beobachtungsposten begeben in einem Café am Bahnhofsvorplatz in München-Pasing. Sandra Joost lehrte bis vor kurzem an der Fernuni Hagen. Sie gibt Kant-Seminare und zieht den Philosophen immer wieder auch bei Coachings heran.
Ist es tatsächlich so, dass Kant uns sehr viel auch über unsere Alltagssorgen, Alltagsherausforderungen, wie wir sie meistern, sagen kann?
Ja, ich glaube, dass Hannah Arendt einfach recht hatte, wenn sie gesagt hat, mit Kant kann man denken lernen. Und ich glaube, das ist vielleicht das Größte, die größte Stütze, die wir auch heute mit ihm in unser Leben holen können, diese Sicherheit im Denken.
Gut, dann probieren wir mal zu denken und jetzt schauen wir mal, dass wir noch einen Kaffee bestellen oder sowas in der Art.
Ob Kant Kaffee getrunken hat, ist übrigens nicht bekannt. Bier lehnte er ab, bei Wein machte er ab und zu eine Ausnahme.
Was wir wissen, ist, dass er eine strenge Diätetik verfolgt hat. Also er hat auch über sein Essen und über die Zeiten des Essens nachgedacht und da das konsequent dann auch umgesetzt.
Ist sein Lebensstil dann auch Ausdruck seiner Philosophie? Einer Philosophie, die sich vor allem um die Vernunft dreht? Sandra Joost sagt, ja, Leben und Lehre seien aufs Engste verschränkt gewesen.
Es gibt auch Stimmen seiner Studierendenschaft, die behaupten, er sei der kategorische Imperativ in Person.
Der kategorische Imperativ, das ist eben jener Satz, den Eltern ganz gerne mal in der Erziehung heranziehen. Oft genug allerdings nicht korrekt. Denn mit der sogenannten goldenen Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, wird Kant falsch interpretiert.
Weil das, was man selber möchte, ja überhaupt gar nicht objektiv wäre oder verallgemeinerbar, wenn wir da nach Neigungen, Wünschen, Bedürfnissen uns sozusagen richten würden.
Mit seinem kategorischen Imperativ fordert Immanuel Kant dagegen dazu auf, dass wir nur nach derjenigen Maxime handeln sollen, bei der wir gleichzeitig wollen, dass sie ein allgemeines Gesetz ist. In der Kindererziehung, sagt Sandra Joost, könnte das zum Beispiel bedeuten,
Wenn man sich jetzt vorstellt, Familie ist am Kinderspielplatz und das Kind lässt die leere Tüte Gummibärchen liegen und dann würde die Mutter sagen, jetzt stell dir mal vor, Tim, wenn das jeder machen würde. Dann kann man anfangen zu überlegen, taugt das zu einem allgemeinen Gesetz? Ist das wirklich die richtige Handlung? Sollten wir das tun? Dann wäre man sozusagen auf der erzieherischen Spur mit Kant.
Wir sehen, wie eine Straßenbahn einfährt. Was hätte Kant, der sein Königsberg einst nie verlassen hat, wohl zur Mobilität von heute gesagt? Zu unserer Art, uns fortzubewegen in Zeiten des Klimawandels? Auto oder ÖPNV?
Er spricht davon, wenn wir moralisch handeln, dass wir unsere Pflicht erfüllen. Ja, da merken wir schon, okay, das macht nicht so wirklich Spaß, richtiges Handeln. Da ist vieles in uns, was wir vielleicht denken würden, ne, ja, okay, da mache ich jetzt mal für mich die Ausnahme, das ist schon in Ordnung. Solche Überlegungen kennt Kant und er weiß, dass die Vernunft des Menschen dazu in der Lage ist. Er würde sagen, das ist Vernünfteln. Und das ist vielleicht auch die größte Gefahr, die wir da haben, ja? Dass wir wirklich wissen, ja, eigentlich wäre es jetzt schon richtig, mit dem Fahrrad zu fahren oder mich in die volle S-Bahn zu setzen. Aber in dem Fall, wenn mein Tag schon so voll ist, ist es auch in Ordnung, wenn ich das mit dem Auto mache. Ja? Und da stellen wir uns sozusagen selber ein Bein. Da sind wir nicht konsequent und tricksen uns aus.
Also das heißt, Kant würde sagen, doch, geh in die volle S-Bahn und fahr mit dem Fahrrad.
Vermutlich, aber es geht ja nicht darum, was Kant sagen würde, sondern es geht ja darum, was wir daraus machen. Was er uns sozusagen für Argumente mit an die Hand gegeben hat, dieses Geländer, an dem wir dann selber gehen lernen. Ja?
Ganz schön anstrengend, dieser Kant. Da sind nicht die 10 Gebote, diese oder jene konkreten Regeln. Er will, dass wir selbst drauf kommen, was richtig und was falsch ist. Mein Blick bleibt an einem Mann hängen, der tief in sein Smartphone versunken allein im Café sitzt. Und gemeinsam mit der Philosophin überlege ich, leben wir nicht gerade in einer Zeit, in der wir des Denkens müde geworden sind, bequem, uns lieber bedienen lassen von Social Media und Co.?
Es liegt an dem Umgang. Wie gehen wir damit um? Wenn wir das jetzt sozusagen dazu nutzen, uns nur berieseln zu lassen und Meinungen unhinterfragt zu übernehmen und weiterzutragen, ja, dann zielt es daran vorbei an der Aufklärung. Wenn wir das nutzen, um uns sozusagen ein vollständiges Bild zu verschaffen, uns zu informieren und unsere Argumente sozusagen zu verfeinern durch diesen Diskurs, ja wunderbar, dann trägt die Technik dazu bei. Aber darum geht's, dass wir denken. Und ohne dieses Selbstdenken geht's auch in Sachen Aufklärung nicht weiter.
Irene Essmann und die Kant-Expertin Sandra Joost über einen zentralen Gedanken Kants. Schauen wir auf eine eher unbekanntere Schrift, eine späte und kleine Kants Traktat zum ewigen Frieden. In Zeiten des Konflikts in der Ukraine und den Debatten um Waffenlieferungen könnte die Schrift uns doch vielleicht auch heute einiges sagen. Mein Kollege Uli Knapp hat mit Caroline Reinhardt gesprochen. Die ist Professorin für angewandte Ethik an der Universität Passau.
Zum ewigen Frieden soll ja nach einem Wirtshaus benannt sein. Das ist eine schöne Geschichte, aber stimmt sie auch?
Also es ist in der Tat so, dass die Friedensschrift damit beginnt, dass Kant schreibt, dass es sich bei diesem Titel zum ewigen Frieden um den Namen auf einem holländischen Gastwirtsschild gehandelt habe. Und was sehen wir auf diesem Schild? Einen Kirchhof, also einen Friedhof. Und ob Kant dieses Schild nun selbst gesehen hat, das wissen wir, dass das nicht der Fall ist, denn Kant hat bekanntermaßen Königsberg kaum verlassen. Woher er diese Anekdote hat, das ist allerdings auch nicht wirklich überliefert. Aber vielleicht ist interessanter, was er uns damit sagen möchte. Er macht uns nämlich damit auf 2 Punkte aufmerksam. Er verweist einerseits darauf, dass der Frieden ein sozusagen lange vernachlässigtes Thema der Philosophie war, weil man ihn vorrangig ins Jenseits verschoben hat. Also der ewige Friede als der Friede, den wir dann haben, wenn wir schon längst auf dem Friedhof liegen, im Jenseits. Und er wirft auch die Frage auf, ob wir eigentlich bereits im Diesseits einen dauerhaften Frieden realisieren können und was dafür für Bedingungen erfüllt sein müssten. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass wenn wir mit diesem Friedensprojekt scheitern, dann wird überall dort, wo es uns nicht gelingt, Frieden zu stiften, letztendlich die Welt auch in einen Kirchhof, in einen Friedhof verwandelt, auf dem allein die Ruhe und der Frieden der Gräber herrscht.
Sind das die zentralen Ideen? Also ist das auch das, was wir für heute ableiten könnten aus dem ewigen Frieden von Kant?
Ich würde sagen, vielleicht die zentrale Idee von zum ewigen Frieden ist, dass Frieden machbar ist. Also wir können das, aber er muss gestiftet werden. Er wird sich nicht automatisch einstellen und es gibt keinen Idealzustand, in dem der einfach besteht, sondern unter den Bedingungen unserer Welt müssen wir uns dafür einsetzen, dass Frieden entsteht. Und es bedarf dafür einer bestimmten weltumspannenden Rechtsordnung, um diesen ewigen Frieden zu ermöglichen, der bei Kant ja mehr sein soll als ein bloßer Waffenstillstand, sondern das Ende, wie er schreibt, aller Feindseligkeiten überhaupt.
Können Sie irgendein Beispiel geben, also wie wir das, was er sagt, heute anwenden können? Weil also demonstrieren war ja vor 300 Jahren noch nicht so das Ding, denke ich mal. Also wie könnten wir die Idee von Kant heute anwenden?
Ich denke, vieles von dem, was er auch in seinen Präliminarartikeln schreibt, ist heute immer noch relevant. Zum Beispiel verbietet er, dass Friedensschlüsse unter dem geheimen Vorbehalt zu einem künftigen Krieg erfolgen sollen. Wir sollen also den Frieden nicht schon mit dem nächsten Krieg im Kopf denken. Er verbietet den Erwerb von Staaten durch Erbung, Tausch und Kauf. Er plädiert für die Abschaffung, das ist eine sehr radikale Idee, er plädiert für die Abschaffung aller stehenden Heere. Also über die Zeit hinweg sollen alle Armeen eigentlich abgeschafft werden. Und er diskutiert auch, dass viele Kriege fremdfinanziert sind, dadurch, dass eben Staaten große Kredite aufnehmen. Und diese Möglichkeit, immer wieder Kriege weiter und weiter zu finanzieren, die sieht er durchaus kritisch. Auch das ist relevant für uns heute noch. Und was auch für ihn wichtig ist, dass auch Kriege immer in einer Weise geführt werden müssen, die nicht jeden zukünftigen Frieden verunmöglichen. Also bestimmte Formen der Kriegsführung werden von ihm ausgeschlossen und auch bestimmte Kriegsziele. Also es darf nie einen Bestrafungs- oder gar einen Ausrottungskrieg geben. Das sind alles Dinge, die auch heute noch für uns relevant sind, wenn es um das Thema Krieg und Frieden geht.
Also wenn ich Sie recht verstehe, dann wäre das, was heute in der Ukraine passiert, das absolute Gegenteil von dem, was Kant will. Also Aufrüstung immer mehr, dass auch Deutschland zum Beispiel sich aufrüstet, dass Waffen geliefert werden. Das wäre das absolute Gegenteil von dem, wofür Kant steht.
Also der Ukraine-Krieg selbst schon ist natürlich etwas, was gegen Kants Friedensprojekt steht. Die Frage, wie mit Aufrüstung umzugehen ist oder nicht, auch diese Sache, die ich mit den stehenden Heeren angesprochen habe, da ist es wichtig zu differenzieren, dass Kant durchaus der Ansicht ist, dass das nicht alles von jetzt auf gleich passieren kann und dass es Situationen geben muss, in denen wir trotzdem Armeen brauchen. Wir können nicht einfach von uns aus alleine damit anfangen. Aber wir dürfen uns halt keiner alternativlosen, vermeintlichen Sachlogik hingeben, sondern die Schritte, die hier unternommen werden, müssen daraufhin geprüft werden. Ist das denn langfristig friedensförderlich oder nicht?
Sagt Caroline Reinhardt, Ethikerin an der Uni Passau. Wir verlassen Immanuel Kant und schauen in eine Welt, die der noch gar nicht hat kennen können, das Internet. Dort trainieren wir uns gerade ganz andere Maximen an. Zum Beispiel die Daumen-hoch- und Daumen-runter-Denke. Eine Dauerbewertungskultur, die sehr vereinfacht alles und jeden in Raster pressen soll. 5 Sterne, 4 Sterne oder am Ende gar keinen Stern zum Beispiel. Anna Giordano.
6.30 Uhr. Ja, ich weiß, schlechte Angewohnheit, aber der erste Blick geht aufs Handy. Wetter wird gut und Instagram sprudelt über mit neuen Beiträgen. Ich werde von diversen Influencerinnen gebeten, ihr neuestes Kurzvideo zu liken.
Good morning! Mir scheint heute die Sonne aus dem Popo und ich bin mega busy. Ich habe tatsächlich nur bis 11.35 Uhr Zeit, dann hat der Liam schon Schulschluss. Ihr geht aber nicht leer aus, ich habe euch ein Wheel gestern schon vorgedreht. Das mache ich jetzt ganz, ganz schnell fertig. Bin gespannt, was ihr sagt.
Ich vergebe ein paar Herzchen, für Kommentare reicht die Zeit nicht. Die Kinder sollen den Schulbus nicht verpassen. Eine Mutter aus der Nachbarschaft ruft an. Sie sagt mir, dass sie meine jüngste Tochter nach der Schule auf den Sportplatz fahren kann zum Training. Nachdem ich aufgelegt habe, ploppt ein Fenster im Handy auf.
Wie war die Qualität deines Anrufs? WhatsApp nutzt dein Feedback, um die Anrufqualität künftig zu verbessern.
Am Vormittag mache ich Sport mit einer Fitness-App, die Sweat heißt, also Schwitzen.
Side plank and hip lift. 60 seconds. 30 per side.
Nach dem Workout bekomme ich ein Lob und einen digitalen Pokal. Und die App möchte, dass ich sie bewerte.
Wir lieben es, dass du ein Teil der weltweit besten Fitness-Community für Frauen bist. Auf einer Skala von 1 bis 5. Wie viele Sterne würdest du uns geben?
Allerdings, ich habe erst vor ein paar Wochen eine gute Bewertung abgegeben und deshalb ignoriere ich die Meldung heute. Und das mache laut Umfrage in der Münchner Innenstadt nicht nur ich.
Nach 4 Tagen Spielzeit auf irgendeinem Spiel kommt dann immer dieses Bewerte dieses Spiel. Also ich persönlich klicke es immer weg.
Nee, bin ich zu faul.
Ja, da käme man dann E-Mails, aber die kann man ignorieren.
Von diesen E-Mails bekomme ich heute auch eine. Sie erinnert mich an meinen letzten Einkauf bei einem Kosmetik-Online-Shop.
Hey Anna, gib uns jetzt eine kurze Bewertung bei Google und mit etwas Glück gewinnst du einen von 4 100-Euro-Gutscheinen für unseren Shop. Beantworte dafür einfach mit einem Klick folgende Frage. Wie zufrieden bist du mit deiner Bestellung?
Wieder soll ich bis zu 5 Sterne anklicken. Mittagszeit. Ausnahmsweise beschließe ich, Essen zu holen, statt selbst zu kochen. Nur 2 Kilometer weiter gibt es einen neuen Dönerladen. Die Google-Bewertungen sagen 4,5 Sterne. In den Kommentaren wird das Essen als außergewöhnlich gut gelobt.
Google-Bewertungen vertraue ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Finde ich sketchy.
Also wenn man jetzt irgendwo ist, wo man sich nicht auskennt, dann da ist das schon eine wichtige Orientierung. Ja.
Extrem wichtig, ja. Ich schaue immer, ob die 3, 4, 5 Sterne haben. Ich immer dann, wo 5 Sterne sind eigentlich oder 4.
Ich entscheide ich immer danach. Okay. Wenn ich jetzt eine persönliche Empfehlung habe und die Bewertungen sind nicht so gut, dann gehe ich natürlich lieber auf die persönliche Empfehlung.
Am Nachmittag fragt mich die große Tochter, ob sie neue Klamotten bestellen darf. Fast alle Hosen sind zu kurz geworden. Ich willige ein und sage ihr, bei dem Shop sind die Sachen zwar günstig, aber manche eben qualitativ schlecht. Also schauen wir zusammen die Bewertungen durch. Hier hat jedes Kleidungsstück bis zu 5 Sterne, außerdem zahlreiche Rezensionen.
Klar, Klamotten, wie es ausfällt, eher eine Nummer größer, eine Nummer kleiner.
Also ich finde es auch gut eigentlich. So fürs allgemeine Wissen, so was die anderen so denken, weil meistens hat sie auch eine Begründung irgendwie.
Ich wollte mal unbedingt so einen Rucksack haben und dann habe ich schon geschaut, welcher am meisten verkauft wurde oder so.
Wenn man wirklich dann eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann ist es wichtig, das weiterzugeben, dass es keinem anderen passiert.
Später am Tag fahre ich meine andere Tochter und ihre Freundin noch zum Schwimmtraining. Die Halle liegt etwa 15 Kilometer weit weg. Mehrere Straßen sind zurzeit wegen Baustellen gesperrt. Deshalb fahre ich mit Navi. Nach der Ankunft soll ich bewerten, wie die Fahrt war. Diesmal sind es keine Sterne, sondern Smileys. Fröhlich, neutral oder traurig. So emotional ist Autofahren doch gar nicht, oder? Während ich auf die Kinder warte, denke ich noch einmal darüber nach, in wie vielen Lebensbereichen uns Bewertungen mittlerweile die Richtung vorgeben. Beim Sport, beim Essen, beim Einkaufen, bei der Urlaubsbuchung und auf Instagram und YouTube bauen Influencer ganze Unternehmen auf der Basis von Likes und Herzchen auf. Dabei muss ich daran denken, was eine 71-jährige Dame aus der Schweiz bei meiner Umfrage in München gesagt hat.
Sie und ich, wir haben vielleicht nicht denselben Geschmack. Also ich muss nach meinem Geschmack etwas finden. Ich sage nicht, dass ich es nicht angucke, die Rezession. Ich gucke sie schon an, aber mit sehr viel großer Vorsicht.
Ein Beitrag von Anna Giordano über die Dauerbewertungskultur im Internet. Das haben Menschen so programmiert und das dient den Apps und kann User, also andere Menschen, auch ziemlich fertig machen. Mein Kollege Uli Knapp hat mit Christian Hoffmeister gesprochen. Der ist Sachbuchautor und Dozent, einer, der sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung viel beschäftigt hat.
Ich habe immer so Phasen. Momentan like ich andauernd irgendwas auf Twitter, aber das ist eben auch übrigens, weil es ist tatsächlich so, je aktiver sie sind, umso besser werden sie auch in ihren eigenen Posts hochgespült. Das ist leider so, wenn Sie sich wirklich solche Plattformen wie Twitter, wie TikTok, wie Instagram anschauen, dass die Plattformen so gebaut sind, dass wenn Sie viel Interaktionen produzieren, viel Posts produzieren, Sie erfolgreicher sind. Und das führt dazu, dass das einen Effekt wie bei mir auslöst, einfach mal liken, einfach mal was posten, weil es für den eigenen Erfolg auf der Plattform wirklich zentral ist.
Wir sind also darauf aus, dass uns jemand mag sozusagen. Also das, was wir schreiben, das soll auch von anderen gemocht werden.
Ja, es gibt ja sehr viele Studien, die sagen, wir sind eben soziale Wesen und unser Belohnungssystem im Gehirn ist darauf geprägt, Ansehen und positives Feedback zu bekommen. Und das löst ja tatsächlich auch konkret Dopamin aus, die Ausschüttung von Dopamin. Also insofern gibt es da auch wissenschaftliche Belege, dass Feedback, also auch Likes, uns ein positives Gefühl geben und damit uns letztendlich auch nach mehr davon verlangen lassen.
Allerdings ist es ja so, dass wir jetzt gerade für alles Mögliche aufgefordert werden, das zu bewerten. Also wenn ich jetzt einen Anruf gemacht habe, nicht mit einem normalen Telefon, sondern irgendwie digital über Teams zum Beispiel, dann wird die Anrufqualität abgefragt, ob ich damit zufrieden war. Verflacht dann nicht so ein Urteil, wenn man ständig alles bewerten soll?
Ja, ich empfinde das persönlich ganz extrem so. Wir bewerten alles, jeden andauernd. Und es wird auch gar nicht mehr eigentlich selektiert, ob das noch besonders sinnvoll ist und ob es auch sinnvoll ist, dass jeder alles bewerten kann. Es ist natürlich so, wenn neue Technologien entstehen oder technologische Möglichkeiten, werden die irgendwann mal auch übertrieben, sage ich jetzt mal, verwendet. So wie wir heute gar keine Treppe mehr laufen. Gar keine stimmt nicht, aber am Flughafen ist alle 2 Meter irgendwie ein Laufband, wo wir draufsteigen, wo man auch so sagt, das ist ja für mich schon ein bisschen übertrieben. Aber es geht halt technisch. Und heute geht dieses Liken, Bewerten, Daumen hoch, Daumen runter, geht die ganze Zeit. Also insofern macht man das auch. Ich persönlich halte das für nicht wirklich besonders zielführend. Ich glaube, es ermüdet auch viele Menschen und strengt sie an, diese andauernde Bewertung. Aber gerade ökonomisch glaubt man eben, dass man über diese Bewertungssysteme besser ableiten kann, was ökonomisch Nutzen bringt, was gut ist und was schlecht ist und was Menschen tatsächlich wollen.
Man kann es eben ja auch positiv sehen, wie Sie es schon angedeutet haben, dass jetzt irgendwie jeder mitreden kann. Alle werden um ihre Meinung gefragt. Das ist sozusagen demokratischer. Man kann dann letztlich vielleicht auch Sachen besser machen, weil man ja ein Feedback hat und die Dinge werden optimiert. Aber ist es wirklich so einfach oder werden wir da einfach nur unsere Daten beraubt sozusagen und viele Firmen finden es halt toll, dass sie von uns solche Informationen bekommen, was wir jetzt eben gerade gut oder schlecht finden?
Also im Prinzip ist das ja wirklich sehr, sehr vielschichtig. Warum wird denn geliked und was ist der ökonomische Nutzen daraus? Das fängt natürlich bei sehr tiefen Lösungen an, wie bei Netflix oder bei Amazon, die das wirklich wirtschaftlich tiefgreifend nutzen, um dort ihre neuronalen Netze zu trainieren, ihre Angebote zu trainieren, damit sie uns passendere Angebote vorschlagen. Das geht aber ja dann auch bis dahin, dass eben an jeder Hochschule, an jeder Toilette am Flughafen da Buttons stehen und da kann man draufdrücken, ist es sauber, ist es nicht sauber, fand es gut, fand es schlecht. Und da stellt sich ja schon ab einem gewissen Punkt die Frage, macht man das nur noch, weil es da ist und man vielleicht auch selber sozial gefallen will? Oder ist es überhaupt noch ein Ausdruck eines echten Feedbacks? Und da sieht man mal, wenn man allein mal vergleicht, zum Beispiel wie viele Likes gibt es und wie viele Kommentare gibt es, auch bei Büchern oder bei anderen Produkten, dann sieht man, dass der Like-Button eben sehr schnell geklickt ist, aber sich kaum noch Menschen dann die Mühe machen, Rezensionen zu schreiben oder wirklich ein ehrliches und nutzbares Feedback zu geben. Ich finde persönlich, es ist schon sehr übertrieben, aus einem Like zu viel abzuleiten, weil eben die wirkliche Motivation dahinter überhaupt nicht klar ist, warum liked jemand etwas. Und das halte ich für auch ökonomisch eine Fehlentwicklung, die uns nicht besonders weiterbringt in wirklich einer guten Produktentwicklung, in einer guten Kommunikationsstrategie.
Sagt Christian Hoffmeister, Dozent und Autor, unter anderem von dem Buch Google Unser. Das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth.